Podcast-Ausgabe Nummer 14. Hallo, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder da seid. Nach einem halben Jahr hört man sich wieder zurück und ich bin wie immer nicht alleine, denn bei mir im Studio begrüße ich wieder den Leszek. Hi, Leszek.
Hi.
Ja, im letzten Dreivierteljahr hat sich eine ganze Menge getan und ich habe mir überlegt, okay, gut, worüber kann man denn berichten? Was war jetzt so der Oberknaller in den letzten Wochen? Und Leszek, was fällt dir da spontan ein?
Ich glaube Steam, oder? Das ist ja unsere Voraussage gewesen bei der letzten Folge, glaube ich, die ja schon sehr lange her ist, dass Steam definitiv für Linux rauskommt und wir haben Recht behalten.
Juhu! Sehr schön. Ja, ich freue mich nämlich auch. Ja, das ist nämlich genau das Stichwort. Steam für Linux ist erschienen. Wie gesagt, vor einem Jahr haben wir noch diskutiert, haben gesagt, ach, das kommt vielleicht irgendwann mal und so. Einen Monat später kam dann die Ankündigung, hey, es ist wirklich in der Mache. Und ja, jetzt seit Anfang Januar, Mitte Januar ist es dann auch endlich in der Finalversion erschienen, Steam für Linux. Ja, und ich habe mir einfach mal die Zeit genommen, habe mal ein paar Spiele angetestet. Ich habe da so einen Steam-Account seit fast 10 Jahren, seit 2003 in etwa. Und da ist so einiges an Spielen aufgetaucht, was ich noch von früher kannte, also die ersten Half-Life-Spiele, aber auch aktuelle Titel. Leszek, wie schaut's bei dir aus? Was hast du also wie war deine Berührung mit Steam für Linux? Deine erste?
Ja, meine erste war tatsächlich die Beta-Version noch im letzten Jahr und da gab's ja.
Ach, bist reingekommen?
Ja, es gab ja eine Möglichkeit, ohne Key da auch das Programm zu starten, indem man einfach eine kleine Kommandozeile, also einen kleinen Parameter übergeben hat und dann kam man auch rein. Und
du Schlingel.
Und da konnte ich auf jeden Fall Team Fortress 2 schon mal antesten, als es rauskam. Und da war noch ein Spiel als Beta-Version. Das war auch im Humble Indie Bundle. Na, wie heißt es? Osmosis, glaube ich. Das konnte man auch noch antesten.
Genau, Osmos.
Und ja, das lief eigentlich relativ gut und hat mich tatsächlich gewundert, dass das so gut und flüssig lief.
Richtig. Ja, ich war auch überrascht. Also wie gesagt, ich habe denselben Trick über den Steam Store habe ich halt auch gemacht, weil ich konnte einfach nicht abwarten und musste halt damals feststellen, so in der Beta-Phase noch Team Fortress 2 unter Linux war eher Krampf als Spaß, weil es war tierisch verbuggt und von der Performance her also echt irgendwo zwischen gut und böse, zumindest in den ersten Tagen. Das hat sich dann aber auch relativ schnell gelegt. Und ja, wie gesagt, Team Fortress 2 ist auch ein Free-to-Play-Titel, deswegen würde ich mal vorschlagen, das ist so das, worauf wir beide einfach mal so, was wir mal exemplarisch nehmen, wie die Portierung von Steam für Linux jetzt eigentlich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit der Final-Version hat sich eine ganze Menge getan. Also man hat da richtig gesehen, Valve arbeitet an Team Fortress oder allgemein an Steam für Linux. Steam ist ja eigentlich nur so eine Plattform, so ein Hauptmenü für Spiele. Und es hat sich eine ganze Menge getan, so von der Beta, ne, von den ersten Rucklern bis hin zu einer finalen Version. Und ich habe jetzt letzte Woche nochmal reingeschaut und mir gedacht, okay, gut, ich gebe Steam für Linux mal eine Chance, teste Team Fortress zweimal und da musste feststellen, boah, die Performance, da ist wirklich, hat sich wirklich was getan. Ist wirklich schon so, dass ich sagen kann, hey, unter Linux läuft es genauso gut, wenn nicht sogar subjektiv besser als unter Windows. Also was mir halt spontan auffällt, die Ladezeiten sind halt extrem niedrig. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du gemacht?
Ja, eigentlich genau das Gleiche. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb die Valve-Leute dann irgendwann mal auf die Idee kamen, auch schon in der Beta-Phase, wo sie dann gemerkt haben, huch, verdammt, warum laufen die Spiele eigentlich unter Linux in der Beta-Version schneller als unter Windows? Haben dann noch ein paar Bugs gefixt in den OpenGL-Treibern und hier und da was gefixt, so dass es dann auch für Windows-Leute dann interessant wurde, weil das da auch ein bisschen was beschleunigt worden ist dann insgesamt. Aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wirklich sehr überrascht, weil die Spiele liefen sehr flüssig. Auch das Laden von den Spielen war relativ gut. Na gut, ganz am Anfang, wo ich Team Fortress laden wollte, gab es Probleme, aber das war der allererste Tag, wo es halt die Steam-Beta gab. Und da war natürlich klar, da waren die Valve-Server ein bisschen überlastet, aber mittlerweile hat sich das alles gelegt. Man kann die Spiele relativ schnell runterladen. Es gab keinerlei Probleme, wie beispielsweise vorhandene Spiele, die es vorher nur unter Windows gab, beispielsweise Counter-Strike 1, 6 oder Half-Life 1. Die konnte ich dann ohne Probleme, sah ich die dann auch in meinem Steam-Client, konnte die runterladen und starten. Und es fehlt nur noch so eine kleine Option, dass er die Config-Dateien mit übernimmt von der alten Version. Das wäre dann ganz perfekt, aber ansonsten ist halt Steam eine sehr, sehr gute Plattform halt fürs Spielen.
Richtig, da stimme ich dir komplett zu. Also wie gesagt, ich bin auch positiv überrascht, also auch von der, sowohl von der technischen Seite als auch von der spielerischen Seite. Also hat sich Valve echt einen netten Mix überlegt. Also von den Valve-Titeln sind im Moment nur Counter-Strike 1.6. Der gefloppte Singleplayer-Modus Condition Zero ist jetzt seit 2 Tagen in der Final-Version da. Counter-Strike Source. Ich glaube, das erste Half-Life, Team Fortress, und das war's, glaube ich, auch an Valve-Titeln, oder täusche ich mich da gerade?
Ist Counter-Strike Source auch schon draußen?
Ja, ist auch schon draußen.
Dann
Ich habe es
müsste
da auch mal
Half-Life
schon.
2 ja bald folgen, denke ich mir.
Richtig, ja, da ist auch die interessante Sache, also was mich jetzt gerade wundert ist, also wenn du dich zurückerinnerst an die News bei Phoronix, war ja großer Screenshot zu sehen, wo man Left 4 Dead 2 gesehen hat. Und Left 4 Dead 2 taucht immer noch nicht in der finalen Version auf. Also in der Beta gab es vereinzelt Leute, die gesagt haben in der Closed Beta, hey, ich konnte es mal kurz spielen, so nach dem Motto. Oder es ist bei mir aufgetaucht, aber ich konnte es nicht starten, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, also hast du eine Idee, woran es liegen könnte? Also ich habe halt gelesen, dass die neueren Spiele Left 4 Dead 2 oder das neue Counter-Strike Global Offensive heißt es, glaube ich, auf einer neuen Source Engine basieren und dass die irgendwie von der Portierung her noch nicht ganz so weit sind. Also dass die älteren Titel halt leichter zu portieren waren. Wundert mich aber trotzdem, warum sie in der Beta halt mit einem anderen Titel angefangen haben und der es dann halt nicht in die Final geschafft hat. Hast du da eine Idee für?
Also ich kann mir nur vorstellen, wenn sie tatsächlich eine angepasste Source Engine verwenden, dass da eventuell irgendwas mit OpenGL nicht so angepasst wurde oder nicht so gut funktioniert bei der Anpassung jetzt auf Linux, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und eventuell liegt es auch an den Treibern unter Linux, weil da gibt es ja die proprietären Treiber, aber die unterstützen auch nur eine spezielle oder bis zu nur speziellen Version von OpenGL-Effekte und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es da noch ein paar Problemchen hier und da. Und man müsste da ein paar Anpassungen eventuell machen. Ansonsten kann es natürlich auch ein allgemeines Problem mit der Source Engine, also mit der neuen angepassten Source Engine sein, dass die irgendwie optimiert worden ist in eine Richtung, die eben unter Linux noch nicht so kompatibel oder nicht so kompatibel zu Linux ist momentan.
Richtig, das ist nämlich auch so meine Vermutung, was ich halt relativ schade finde. Also, naja, wie gesagt, die Zukunft, also erstmal, dass Steam für Linux gekommen ist, ist ja schon mal eine super Sache. Aber was noch ein netter Nebeneffekt ist, was mir noch so spontan einfällt, es sind ja noch andere Spiele erschienen. Also nicht nur Valve-Titel, sondern ich glaube, mit 60 Spielern hat Steam für Linux angefangen und jetzt habe ich gerade mal geguckt, im Moment sind es 88. Und da sind dann teilweise auch Spiele bei, die zum Beispiel vorher zurückgehalten worden sind in ihrer Linux-Portierung. Also ganz spontan fällt mir da zum Beispiel Serious Sam 3 ein. Auch schon mal gespielt?
Ja, ich habe die Version auch schon mal runtergeladen und gespielt. Läuft bei mir ein bisschen was langsam, weil ich etwas schwächeren Rechner habe. Also das ging dann nicht ganz so flüssig, aber das habe ich auch erwartet. Ich habe hier nur eine integrierte Intel-Karte und da kann man, glaube ich, nicht so viel, allzu viel erwarten. Aber das hat mich auch überrascht, dass halt auch solche Spieltitel relativ schnell dann auch schon draußen waren. Ich glaube, Serious Sam 3 war einer der ersten Titel, die auch bei Steam schon in der Beta-Version erschienen sind.
Richtig, und das ist ja auch das Interessante an der ganzen Geschichte. Also, ich habe das Gefühl, da hat sich eine ganze Welle an Spielen losgetreten, die jetzt portiert werden. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt in den letzten 2 Wochen auf Volase lese, Serious Sam 3 war quasi von den Fremdstudios nur der Anfang. Also, wenn ich jetzt mal so die Geschichte hinter Serious Sam 3 verfolge, war das ja so, die Portierung, die liegt anscheinend schon seit über 1,5 Jahren, seit Release des Spiels, liegt die quasi schon bei der Firma im Kasten. Aber erst mit Steam für Linux Beta hat man sich ernsthaft darum gekümmert und hat gesagt, hey Leute, das Spiel wird portiert oder das Spiel ist portiert. Wir veröffentlichen jetzt mal diese Linux-Version. Kannst du dir vorstellen, woran das liegen könnte?
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie es einfach portiert haben und dann vergessen haben. Also jetzt ohne ganz, also das kann tatsächlich sein, weil sie dann halt sehr viel Druck wahrscheinlich haben bei der Veröffentlichung. Die müssen halt dann auch eine alte Box-Version natürlich auch wieder rausbringen mit der DVD oder sowas. Und das könnte einer der Gründe sein, dass sie es einfach vergessen haben, dass zur Boxed-Version wahrscheinlich der Linux-Port noch nicht fertig war und so, dass man das nicht irgendwie auf die CDs oder DVDs pressen konnte. Und man es dann später einfach vergessen hat und dass man eventuell auch auf Valve gewartet hat, auf den Zug, dass sie halt eben zu Linux gehen und da schon ein bisschen was vorbereitet sein sollte oder sein wollte.
Richtig, das kann natürlich auch gut sein, weil ich halt selber am Überlegen war, die Technologie dahinter, das ist ja irgendwie nicht so, also es ist eine selbstgeschriebene Engine in der Hinsicht, also ist auch irgendwie nicht lizenztechnisch was wie bei Unreal Tournament 3, wo Punkbuster dann irgendwie der Auslöser war, dass man eine Portierung nicht veröffentlicht, also was ich halt ziemlich krass finde. Ja, wie gesagt, hat eine ganz große Welle breit getreten. Wenn ich jetzt so gerade lese, Painkiller Hell und Damnation kommen jetzt auch für Linux, einfach nur, weil man festgestellt hat, hey, da ist ein Markt da und also die eine oder andere Portierung, die kommt jetzt, also X3 zum Beispiel von Ego Soft wird auf einmal portiert. Es ist auch eine sehr lustige Geschichte. Linus Game Publishing hat das ja portiert und Ego Soft hat sich gesagt: Okay, Steam für Linux ist die Plattform, wir portieren jetzt einfach auch mal. Haben X3 jetzt nochmal so auf die Schnelle portiert, in den letzten, ich glaube, 2, 3 Monaten. So haben sie nochmal selber eine Portierung gemacht. Eine eigene, die nicht auf der Linux Game Publishing Portierung basiert. Auch im Steam Shop gelandet und festgestellt: Oh, die Verkaufszahlen von X3 sind irgendwie. Ich glaube, 20.000 Kopien in 3 Wochen oder so ist das in die Höhe geschossen. Das hat sich dann anscheinend auch für die gelohnt. Also, wenn man dem Blog-Eintrag glauben kann, ist die Anzahl der Linux-Spieler von X3 zum Beispiel auch größer als 1%, wie alle sagen. Das ist halt auch extremst interessant, dass man jetzt endlich mal per Steam sieht, hey, da ist wirklich ein Markt da und die Leute wollen auch dafür bezahlen. Weil man sagt immer Linux-User, Source und ach, die zahlen nichts für ihr System. Aber das ist anscheinend nicht der Fall.
Das haben wir ja schon bei den Humble Indie Bundles gesehen, wo auch immer die einzelnen Linux-Leute oder die Leute, die sich die Linux-Version runtergeladen haben, dann immer am meisten gespendet haben. Also dieses Gerücht ist, glaube ich, schon widerlegt. Und das mit Steam und Verkäufen, das ist natürlich auch interessant für Windows-Nutzer, die oder deren Verhalten oder deren Nutzen halt von Linux immer davon irgendwie so ein bisschen abhängig war, laufen da auch Spiele drauf. Zum einen, zum anderen natürlich auch Leute, die ein Dual-Boot-System hatten und dann Windows nur noch genutzt haben, um halt Spiele zu spielen. Und die haben sicherlich jetzt auch angetestet, einfach mal gucken, ja, es gibt Steam für Linux, testen wir es mal an, schauen wir mal, läuft, ja, super, perfekt, Windows wegschmeißen, Linux nutzen, perfekt. Also das ist sicherlich auch ein ausschlaggebender Punkt und dass da einige sicherlich das so gemacht haben. Das zeigt ja auch, dass jetzt sogar die Linux-Verkäufe jetzt zum Anfang von dem Steam-Release deutlich höher sind als beispielsweise die Verkäufe unter macOS 10
Ha, wir
als
sind gerade auf derselben
Steam-Plattform.
Steam-Seite. Ich wollte nämlich jetzt gerade sagen, also von der Statistik her finde ich das auch gerade total umwerfend. Das ist ein bisschen untergegangen, aber wenn es gerade auf der Steam-Auswertungsseite ist mit der Februar-Umfrage, sieht man, dass der Anteil der Linux-Nutzer bei etwa, na, was sind das jetzt gerade, 3,8, also ich habe das jetzt mal zusammengerechnet, Prozent liegt. Stimmt das? Habe ich mich verlesen? Warte.
Ja, das stimmt schon. Also das ist schon ein sehr hoher Anteil, würde ich mal sagen. Das Wichtige ist halt nur, dass dieser Anteil dann auch so hoch bleibt, weil ich kann mich erinnern, wenn ich so überlege an die OS 10 Portierung, da war der Anteil am Anfang auch relativ hoch und ist dann runtergegangen. Das lag aber letztendlich auch daran, dass die Portierungen runtergegangen sind. Die Anzahl der Portierungen ist runtergegangen. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wenn jetzt immer mehr neue Sachen portiert werden, wenn das irgendwann mal endet mit den neuen Portierungen und wir dann auf neue Spiele warten müssen, ob der Anteil dann immer noch so hoch bleibt.
Richtig, richtig. Also es hat sich mal jemand in dem Steam-Forum mal die Mühe gemacht und hat diese Tabellen mal etwas genauer aufgeschlüsselt, hat auch mal den Vergleich mit vor einem Jahr gezogen. Und ich habe es gerade nochmal nachgerechnet, das sind wirklich 3,8% aktuell. Der hat festgestellt, okay, gut, die Linuxer und die macOSler, die liegen etwa gleich auf, so Pi mal Daumen. Also macOS hat jetzt einen Marktanteil von 3%. Ja, kommt hin. Ja, in etwa 3%. Und das Ding ist, er hat halt sich die Mühe gemacht, hat er festgestellt, zum Beispiel die Leute, die Steam unter Wine benutzt haben, die haben ja immer in der Statistik einen ganz besonderen Punkt gehabt. Die haben sich dann Windows XP 32-Bit und da hinten war irgendwie noch so im Bildstring noch irgendwie ein Buchstabe oder so angehängt, was halt für die Programme zum Erkennen, also irgendwie hat Steam rausgekriegt, okay, das sind Wine-Installationen. Und der hat sich die Mühe gemacht, das alles ausgewertet, hat festgestellt, zum Beispiel jetzt dieser Other-Punkt, der liegt jetzt bei 0,82% und davon sind wahrscheinlich irgendwie auch nochmal 20, also 0,2% nochmal Linux-Installationen. Im letzten Jahr war dieser Others-Punkt halt exakt bei so 3 bis 4%. Das heißt, diese ganzen Other-Leute, die diese Wine-Installation hatten oder so, das sind jetzt echte Linux-Nutzer gewesen. Und da bin ich halt echt mal gespannt, wie es die nächsten Wochen ausschaut. Deswegen bin ich ja auch so gespannt, wie es mit den neuen Valve-Titeln ausschaut. Left 4 Dead 2, CSGO oder das Half-Life 3. Wie gesagt, wenn es dafür auch Portierungen gibt für Linux, sehe ich da schon mal echt grüne Karten. Sie ist echt positiv für das Ganze.
Ja, da hast du recht. Ich habe ja gerüchteweise gehört, dass auch Gabe Newell gesagt hat, dass Half-Life 3 zuerst exklusiv für Linux rauskommt.
Richtig, das habe ich auch gelesen bei Phoronix. Das ist ja immer so eine sehr positiv gestimmte Seite, was Linux angeht. Ja, also das wäre natürlich der Hammer, beziehungsweise es wäre auch noch super, super Überleitung das Thema. Ich vermute mal, dass das Linux ja ehrlich gesagt auch eher nur so eine Art Sprungbrett für Gabe Newell ist, für Valve, für ihre eigene kleine Spielekonsole, die Steambox. Da würde es natürlich Sinn machen, wenn die Steambox auf Linux basiert, Half-Life 3 zuerst auf Linux rauszubringen. Und das könnte natürlich den Verkauf der Steambox ankurbeln, so um das Zehntausendfache, so in der Hinsicht. Wir Linux-User profitieren davon, einfach weil wir Half-Life 3 haben und die Windows-User nicht. Und Valve profitiert davon, weil sie die Steambox haben. Wäre eine Win-Win-Situation, oder?
Ja, wobei ich eher auch die Befürchtung habe, dass bei Valve man vielleicht überlegt, Half-Life 3 exklusiv nur auf der Steambox laufen zu lassen, so dass man quasi zum Launch der Steambox auch so einen richtig großen Titel hat und dass man es vielleicht dann erst später ganz normal unterm Steam-Client runterladen kann für die ganzen anderen Plattformen.
Ah, ist natürlich auch noch eine Idee. Ja, aber so vom Kern her wäre das dann immer noch Linux als System. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wir Linuxer sind ja relativ firm in der Hinsicht, dass man sagt, okay, gut, man kann ja irgendwie den Kernel, die Kernelzeile ändern in Steambox, was auch immer. Also ich denke mal, das wird ja klappen. Ich meine, Valve ist ja echt kreativ, was das Sperren von Beta-Clients angeht. Man sieht ja nur letztes halbes Jahr einfach nur Steam Shop hinten anhängen und man kommt in die Beta. Ich hoffe mal, das wird dann bei Half-Life 3 auch so sein. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, die Steambox, da ist ja ein Hersteller hinterher, so ein kleiner Koreaner. Die haben ja PCs gebaut, die sind etwa so groß wie so eine CD-Spindelhülle. Und das soll ja angeblich die nächste Steambox sein. Hast du da schon mal die Videos zugesehen oder die Fotos, die Bilder dazu?
Ja, ich glaube, auf der CES haben sie ja auch einige von diesen kleinen Boxen vorgestellt und das sah schon sehr beeindruckend aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt eins zu eins auch so rauskommen als Steambox, sondern da wird Valve sicherlich so ein eigenes Branding draufklatschen. Und ja, müssen wir mal schauen, wie das mit der Leistungsfähigkeit dieser kleinen Geräte angeht, weil die ist ja auch so ein bisschen begrenzt. Also ob es eins zu eins die Geräte sein werden, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Werden vielleicht ein bisschen was größer sein, damit da auch ein bisschen was mehr Power auch noch rein kann in das Gerät.
Richtig, richtig. Also ich habe da noch so als Idee beziehungsweise bei meiner Recherche rausgefunden, Henrik Weins, das ist so ein Redakteur von einer Spielezeitschrift, der hat sich mal die Mühe gemacht und hat sich so ein Gerät, so ein Prototypen einfach mal besorgt und hat gesagt, okay, gut, wir haben jetzt das absolute Hightech-Modell, was in der Größe da ist. Was würde denn da drauf laufen? Die haben da mal so ein Windows drauf installiert und haben jetzt mal so nicht unbedingt repräsentativ, aber so einfach mal probeweise sich so eine kleine Steambox gebaut. Windows drauf, Steam, Big Picture-Modus läuft. Zumindest in der Theorie. Weil, als sie das dann ausgetestet haben, haben sie festgestellt, von der Leistung her kommt das noch nicht mal annähernd daran, dass man aktuelle Spiele da drauf spielen kann. Das höchste der Gefühle war, glaube ich, dass Counter-Strike Source in der niedrigsten Grafikeinstellung, dass man es im 720p-Modus auf dem Fernseher spielen konnte, von der Leistungsfähigkeit her. Und da haben sie dann halt echt mal den Vergleich gezogen, haben eine Office-Grafikkarte genommen, also wirklich kein Spielemodell. Das war ja immer noch größer als diese kleine Mini-Steambox. Und dann haben sie gesagt, pass mal auf, und jetzt zeige ich euch meine aktuelle Zocker-Grafikkarte. Die war etwa dreimal so groß und dreimal so schwer. Und dann haben sie gesagt, so, wie wollen wir das in die Steambox klatschen? Und dann auch noch die Idee, zu sagen, es ist modular, diese Steambox. Dass man sagen kann, okay, gut, pass mal auf, in 2 Jahren zum Beispiel kommt Half-Life 4 raus, aber dafür brauchst du jetzt noch eine zusätzliche Einheit, die du dir einbauen kannst für 50 €, so nach dem Motto. Das funktioniert nicht. Also wenn man ein Netzteil, Grafikkarte, alles unterbringen will, müsste das Ding etwa 4 bis 5 Mal so groß sein. Also wie so eine normale Xbox zum Beispiel. Ich weiß nicht, also deswegen bin ich noch sehr skeptisch, was diese Gerüchte angeht. Was denkst du?
Ja, ich glaube auch, dass das einer der größten technischen Probleme ist, die jetzt momentan vor der Steambox stehen. Weshalb ich da so sagen würde, dass wir wahrscheinlich in diesem Sommer nichts von der Steambox sehen werden, sondern vielleicht nur eine Ankündigung bekommen und dann gegen Ende des Jahres vielleicht die allerersten Geräte oder Prototypen sehen werden. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es nichts mit der Steambox, sondern es wird erst nächstes Jahr so richtig rocken.
Richtig, sehe ich genauso, alleine schon von der technischen Seite, aber auch vielleicht wäre unklug, wenn die ganzen großen Konsolenhersteller dieses Jahr ihre neuen Konsolen rausbringen, die neue PlayStation 4 oder die Wii U ist ja schon draußen und Microsoft kommt ja im Herbst auch mit seiner neuen Konsole, so wie es ausschaut. Das wäre taktisch sehr unklug, dann nochmal eine neue Startup-Konsole zu bringen.
Ja, du darfst
also
Nvidia
genauso
auch
wie
nicht
du.
vergessen. Die haben ja auch eine eigene Konsole angekündigt. Und ja, die haben auch eine eigene Konsole angekündigt. Die, ja, wie hieß sie? Ich habe es vergessen. Aber die haben auf jeden Fall auch eine Konsole angekündigt. Und das soll auch so eine Art, ja, tragbare Konsole sein. Und da könnte ich, ja, sehe ich halt so ein bisschen den Markt wegschwimmen von Steam. Das heißt, die sind mit ihrer alten Box, sagen wir mal, die man sich so quasi vor den Fernseher stellt, so ein bisschen was out, würde ich sagen. Wenn man so die Wii U sieht, so ein Gerät, dass man so ein Tablet quasi, was man rumtragen kann und rumspielen kann. Die Nvidia-Konsole, die man auch nehmen kann und rumspielen kann, einfach so ein Controller mit einem Display quasi eingebaut. Also, na, und jetzt auch so ein bisschen zumindest in die Richtung geht ja dann auch die PlayStation 4, dass man da auch auf so einem Touchpad dann so ein bisschen rumtatschen kann und so weiter und so fort. Da muss die Steambox schon was Besonderes bieten, damit das vernünftig klappt, auch mit der Bedienung.
Ich sehe es genauso. Also wie gesagt, und vor allem jede dieser Konsolen hat ja schon seinen eigenen Markt. Die Wii U ist für Kleinstkinder gebastelt, also sowohl von der Verarbeitung her als auch von der Spieleauswahl. Die Xbox und die PlayStation, das ist halt wie gesagt der Core-Gamer-Markt, beziehungsweise also die geben sich eigentlich nicht viel. Das ist eher so eine Erwachsenenkonsole. Wie gesagt, das sehe ich genauso wie du, wo wir die Steam-Box reinpreschen. Und ich bin jetzt einfach mal so mutig. Wir waren ja letztes Jahr auch mutig, haben gesagt, Steam für Linux kommt und es kam. Ich würde jetzt sagen, wir prophezeien jetzt mal einfach, Steambox kommt auch, aber welchen Markt? Also, wie gesagt, da sehe ich auch irgendwie, also meine Idee wäre vielleicht irgendwie noch so ein bisschen eine Spielekonsole mit Desktop zu verknüpfen, dass man sagt, okay, gut, man scheißt auf dieses ganze Social Media, Facebook-Ding, sondern dass man sagt, man halt, das ist ein Minicomputer und eine Spielekonsole, also dass man quasi den Desktop an sich abschafft, aber ansonsten sehe ich da auch keine Chance, also.
Ja, was ich auch noch denke, die Idee kam mir jetzt, als ich das von Nvidia gesehen habe, weil Nvidia so eine Art, ja, Streaming-Gaming macht. Das heißt, teilweise werden Spiele auf einem anderen Computer gerendert und es werden halt nur die Bilder zur Konsole rübergesendet. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Steambox ähnlich verläuft, dass man die Steambox für wenig Geld irgendwie sich an den Fernseher anschließen kann, dort einen kleinen Mini-PC als Thin-Client quasi benutzen kann. Und wenn die Hardcore-Spiele drauf laufen sollen, dann werden die von dem normalen PC rübergestreamt. Oder sogar irgendwie online rübergestreamt, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre.
Das würde nämlich auch so ein Argument sein, Steambox, warum die so leistungsschwach ist. Stimmt, warum ist dieser Heinrich Weinz nicht draufgekommen? Geil. Guck mal, das wäre natürlich echt so das realistischste Einsatzfeld, weil das könnte man preiswert produzieren und preiswert vertickern. Na gut, ich mit meiner 2-Megabit-Leitung werde da wahrscheinlich nicht von profitieren. Ja, coole Sache. Also Steambox sind wir gespannt, Steam für Linux, tolle Sache. Gut, was hat sich sonst in den letzten Tagen getan? Also wie gesagt, du hattest mir, glaube ich, ein Spiel empfohlen. Mario hieß das.
Ja,
Ich weiß nicht, hast du.
es ist schon ein Spiel, das so ein bisschen was älter ist, aber es ist immer noch gar nicht mal so schlecht. Die Idee, so ein, ja, uraltes Super Mario World im Grunde mit den, wir waren ja gerade bei Valve und bei Steam, mit der Half-Life Portal Gun zu vereinen und dann ja eine Art neues Spielgefühl zu kreieren. Und das ist wirklich eine super geniale Idee. Also Super Mario World oder Super Mario mit einer Portal Gun.
Richtig, genau. Also als du mir davon erzählt hast, habe ich mir gedacht so, oh Mensch, du, Super Mario, ich bin ja kein 12-Jähriger mehr, so nach dem Motto. Und Portal Gun, ja mein Gott, das ist halt ganz toll und wie soll das zusammenpassen? Aber, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe es gespielt, ich glaube, irgendwie so 5 Minuten so nebenbei und dachte mir, pff, egal, testest du mal, so nach dem Motto. Und war ja wirklich erschlagen von dem Spiel, weil das ist ja echt so ein totales Suchtspiel. Also alleine die Idee, diese Pseudo-8-Bit-Grafik, oder es ist ja 8-Bit-Grafik, mit Portal zu kreuzen, das ist einfach nur krank und genial zugleich, weil das Spiel zieht einen ja sofort in seinen Bann. Man weiß sofort, okay, Super Mario, man hüpft da durch die Gegend, sammelt Pilze und bufft sich da irgendwie durch. Und irgendwann kommt man an den Punkt, da braucht man die Portal Gun oder man braucht sie eigentlich nicht. Also ich konnte beides machen, ohne Portal Gun spielen und mit Portal Gun spielen. Also sehr, sehr geiles Spiel.
Ja, das Interessante ist ja, dass du eben diese Portal Gun hast und das macht halt, weil man das Super Mario Spiel ja sowieso schon irgendwie kennt, das macht aber dieser kleine Aspekt, eine Portal Gun hinzuzufügen, macht das Spiel wieder einen Ticken interessanter und man kann Sachen machen, die man sonst vorher nicht machen konnte. Ganz neue Spielerlebnisse, in Super Mario gewinnen.
Richtig, und also wie gesagt, und die Idee ist genial, weil das Ding ist halt, mir fällt jetzt spontan so ich glaube, zweite oder dritte Level ein. Total geile Sache, da kommen diese Pilzmenschen, die Mario halt immer umbringen, so diese Gegner. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, Portal Gun, machst du einfach mal unten in dem Boden einen Portal Gun. Und dann habe ich mir überlegt, oh geil, da ist ein Abgrund, da unten ist irgendwie Feuer, Wasser, Lava oder was auch immer, zumindest geht man da ja selber tot. Machst du mal oben an der Decke das andere Ende von der Portal Gun und tatsächlich die Menschen hüpfen da rein und krepieren halt einer nach dem anderen und man kann den Level ganz entspannt lösen. Es ist halt echt total unaufdringlich, aber auch total cool gemacht, das Ganze. Also, dass das lockert das ganze Spiel halt einfach mal auf und alleine dadurch, dass sie halt nicht den Weg gewählt haben und gesagt haben, pass mal auf, wir machen jetzt unseren eigenen Grafikstil, so wie dieses Super Mario Chronicles, sondern die klauen sich einfach mal eins zu eins von Nintendo die Grafik und den Sound, das ist einfach nur genial.
Ja, ich finde es auch richtig genial. Also die Idee, aus was Gutem, Alten, was komplett Neues zu basteln, was trotzdem sehr vertraut ist und Riesenspaß macht, das ist wirklich, genial.
Richtig. Und wenn man mal irgendwie Kinder hat, also wie ich zum Beispiel auf der Arbeit und die mal nichts zu tun haben und man die vielleicht für Retro-Games interessieren möchte, aber gleichzeitig was Neues einbringen möchte, Super Mario ist echt ein schönes Spielchen für zwischendurch, wenn man mal irgendwie ein Kind hat, was Hausaufgaben toll gemacht hat und man es am Ende der Woche mal belohnen möchte, wie ich. Ja, also bei mir im Hort, egal, schneide ich. Ja, ansonsten tolle Sache, Super Mario.
Ja, wir waren ja gerade bei Pixel bei Super Mario und da gibt's doch auch noch ein anderes Spiel, das du dir rausgesucht hast, das sogar die Pixel im Namen trägt.
Richtig, MacPixel oder wie ich es nennen würde, die MacGyver-Verarsche, die sich selbst nicht zu ernst nimmt. Ja, MacPixel, ein sehr, sehr nettes Spiel. Bin ich durch einen Arbeitskollegen drauf gekommen, der hat irgendwie sein iPad gehabt und da war irgendwie ein Gutschein für iTunes bei und hat sich irgendwie ein Spiel gekauft und habe ich halt mal drauf geschaut und dachte mir, oh Gott, das Spiel ist irgendwie so ein 8-Bit-Spiel, so aus vergangenen Zeiten. Sieht aus wie so ein Adventure, ist es im Grunde auch, aber halt ein ganz besonderes. Also, ich weiß nicht, kennst du noch MacGyver?
Ja, MacGyver kenne ich. Das läuft sogar noch im Fernsehen wieder einmal. Und MacPixel ist also daran angelehnt.
MacGyver lebt ja davon, durch unrealistische Kombinationen Rätsel zu lösen. Also jedem ist, glaube ich, ein Begriff. MacGyver steht irgendwie in so einem Atombunker bei den Russen. Eine Atombombe ist kurz davor hochzugehen. Was findet MacGyver auf dem Schreibtisch eines Wissenschaftlers? Na, was denkst du?
Eine Haarnadel oder eine Klammer oder einen Kaugummi und bastelt daraus eine Anti-Atombombe.
Er findet eine Haarklammer, mit dieser Haarklammer schafft er es, die Atombombe aufzuschrauben und den Atomsprengkopf zu entschärfen. Ja, und genauso unrealistisch wie die Fernsehserie ist dieses MacPixel. Zur Story gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist irgendwie so ein No-Name-Typ, der kriegt irgendwie eine SMS, ja, du pass mal auf, hier ist eine Bombe und die geht in 20 Sekunden hoch und mach mal was dagegen. Das ist quasi so der Spielinhalt des ganzen Spiels. Dauert 20 Sekunden. Jedes Level und in diesen 20 Sekunden musst du halt quasi diese Bombe, die sich irgendwo versteckt, entschärfen. An sich eine sehr, sehr simple, banale Idee, klingt total langweilig, ist es aber nicht. Alleine dadurch, dass du unter Zeitdruck arbeitest und es halt irgendwie diese einfach nur bescheuertsten Lösungen gibt, um an diese Bomben zu entschärfen. Also spontan fällt mir der erste Level ein, so man ist in einem Aufzug, rast aus dem 100. Stock Richtung Boden. Und in diesem Aufzug drin ist ein alter Opa, der Page, der den Aufzug bedient und Feuerlöscher. So, du hast 20 Sekunden Zeit, bevor der Aufzug auf dem Boden zerschellt und in die Luft geht. Was machst du? Na gut, Knöpfchen drücken, passiert nichts, du bist tot. Zweiter Versuch, du sprichst den Pagen an, der läuft panisch durch die Gegend und ja, schiebt einen Panikanfall, funktioniert nicht. Und dritte Lösung ist einfach, den Feuerlöscher zu nehmen. Damit die Tür vom Aufzug aufzumachen, den Feuerlöscher auf den Boden zu schmeißen, was total unrealistisch ist, und der Löschschaum, der federt dann den Aufzug ab. Tag gerettet, nächster Level. Total kranke, bescheuerte Ideen. Lässt sich relativ schlecht beschreiben, das Ganze. Der Humor ist einfach nur bitter, bitter, böse und schwarz. Das ist definitiv nichts für leichte Nerven, weil das Spiel selbst nimmt sich A nicht ernst, MacGyver verarscht, und B ist es relativ sexistisch und teilweise auch politisch total unkorrekt. Also da wird dann auch irgendwie mal ein Obama auf die Schippe genommen oder Angela Merkel ist da auch zu finden. Also es ist echt, echt ein richtig, richtig böses, lustiges Spiel, so für zwischendurch mal eine Minute MacPixel spielen und der Tag ist gerettet.
Also ich habe es auch mal angespielt, jetzt auf der Webseite die Demo nur und muss ganz ehrlich sagen, am besten fand ich das Star Wars Level, wo man gegen Darth Vader antritt und wenn man den halt in die Weichteile tritt, dann geht sein Laserschwert auf. Und also ich habe das Level noch nicht ganz gelöst, aber das war schon, hat mich schon 5 Minuten gebraucht, bis ich dann wieder aufgehört habe zu lachen. Ja, ich habe auf der Webseite gelesen, lustigerweise, dass es auch für BlackBerry eine Version gibt und sogar für den Commodore 64, wobei ich mir das sehr schwer vorstellen kann.
Du glaubst es nicht, ich habe in dieser E-Mail, die ich an den Entwickler geschrieben habe, ein Image drin für den Commodore 64. Das ist eine echte Commodore 64-Version. Definitiv, das ist eine EMG-Datei. Wie viel Kilobyte groß, nicht besonders riesig. Keine Ahnung, ich kann mal gerne einen Emulator anschmeißen und es für dich austesten.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass sie sogar für solche Sachen was rausbringen. Das ist ja so richtig dann auf alter Hardware halt 8-Pixel-Grafik. Das passt einfach zusammen.
Ich würde sagen, beide Spiele einmal antesten. MacPixel, wie gesagt, einmal kaufen, kostet 5 € der Spaß, wenn man sich das für alle Plattformen zulegt. Mario gibt es umsonst, glaube ich, Open Source, oder?
Ja, es ist Open Source, glaube ich, auch unter Creative Commons, glaube ich, auch teilweise die Soundeffekte und so weiter und so fort. Hoffe ich doch mal.
Naja, falls Nintendo dann vor der Tür klopft, ne, wissen wir Bescheid. Ja, cool, Leschi. Dann würde ich sagen, was das für ja, Leschi, danke für alles.
Ja, kein Problem. War wieder eine lustige Folge. Hoffentlich gibt es bald mehr davon.
Ja, liebe Hörer, das war's dann auch schon. Das war die 14,5. Ausgabe vom Playing Penguin Podcast. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, diese Ausgabe zu erstellen. Ja, wie ihr festgestellt habt, ist ja ganz viel neu, angefangen von der Titelmusik über die grafische Gestaltung der Webseite oder die Webseite allgemein. Oder auch der Aufbau der Sendung hat sich ein bisschen geändert. Wie ihr seht, haben wir uns mehr auf ein Schwerpunktthema spezialisiert. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir einfach sagt, wie euch das neue Konzept der Sendung gefällt. Schreibt mir doch einfach eine E-Mail an briefe@p3cast.de oder schreibt es in die Kommentare auf holaselinuxgaming.de. Ich würde mich tierisch, tierisch freuen. Wenn alles gut geht, hören wir uns Ende April schon mit der Ausgabe Nummer 15 wieder. Ja, beenden tut diese Sendung wie immer mit freier Musik. Diesmal kommt der Musikwunsch von Ben. Ben hat sich nämlich das Lied von den Nono Redolos Electric Sheep gewünscht. Ja, das Lied ist sehr cool, mir gefällt es persönlich. Und wie immer zum Ende der Sendung nach der MP3 nach dem Lied gibt es natürlich immer einen kleinen Outtake. Also bis dann, viel Spaß beim Zocken, euer Chris.
Viel Spaß beim Zocken. Ciao.
denn sonst noch so Interessantes? Was hat sich sonst noch in den letzten 9 Monaten getan? Andere Leute zeugen da Kinder? Ach, scheiße. Das schneide ich.